Amen. Ich freue mich sehr, heute Morgen den Start in diese Predigtserie zu machen. Ich nenne es nur nicht einfach so, sondern die Serie heißt Apostelgeschichte 29. Wir möchten in dieser Serie durch die Apostelgeschichte streifen und miteinander betrachten, wie die Geschichte mit Jesus in eine neue Ära hineingeht. Cent hat uns letzten Sonntag einen unglaublich guten und kreativen Einblick in die ersten 12 Kapitel gegeben und uns einen Eindruck verliehen, wie Jesus mit seinem Apostel Petrus seine Geschichte in der Welt schrieb. Und wir möchten noch tiefer eintauchen in die Hochs und Tiefs seines Dienstes und betrachten, was dies für unseren Dienst mit und für Jesus zu bedeuten hat. Wobei wir heute Morgen die ersten 2 Kapitel betrachten. Diese beiden Kapitel sind sozusagen der Startschuss in diese Ära. Gleich im ersten Vers der Apostelgeschichte erfahren wir etwas über den Verfasser und den Empfänger. Da heißt es nämlich, das ist der Titel der Predigt heute, wunderbar. Apostelgeschichte 1,1. Im ersten Teil meines Berichtes, verehrter Theophilus, habe ich über alles geschrieben, was Jesus getan und gelehrt hat, von seinem ersten Auftreten an. Das erste Buch, von dem der Schreiber spricht, ist das Lukas-Evangelium. Das so heißt, weil ein gewisser Lukas es geschrieben hat. Theologen nehmen an, dass es sich bei Lukas um den Arzt und Reisebegleiter von Paulus, Apostel Paulus, handelt, von dem auch Paulus berichtet in seinen Briefen. Zum Beispiel im Philemon 23 und 24, dort heißt es, Epaphras, der wegen der Botschaft von Christus zusammen mit mir im Gefängnis ist, lässt euch grüßen, meine Mitarbeiter Markus, Aristarch, Demas und Lukas senden dir ebenfalls Grüße. Oder im Kolosser 4, Vers 14, dort heißt es auch Lukas, der geliebte Arzt, lässt euch grüßen. Ebenso Demas, der nicht ein geliebter Arzt war. Dieser Lukas, von dem hier die Rede ist, war vermutlich Grieche. Dies nimmt man an, da sein Evangelium und die Apostelgeschichte in einem sehr genauen und akademisch hochstehenden Griechisch geschrieben ist. Man nimmt an, dass er im syrischen Antiochien, also in der heutigen Türkei, geboren wurde und dort zu den ersten Heidenchristen gehörte, die Paulus im Jahre 40 missionierte. Es heißt, er habe Paulus auf seiner zweiten Missionsreise im Jahr 51 nach Makedonien und Griechenland begleitet und einige Zeit bei der Christengemeinde in Philippi auch gelebt. Etwas später sei er Paulus nach Jerusalem und Rom gefolgt und im Jahr 62 nach dem Tod von Paulus hat er wieder in Griechenland gelebt. Und dort hat er dann das Evangelium und sein zweites Werk, die Apostelgeschichte, geschrieben. Anders als im Lukas-Evangelium hat er in der Apostelgeschichte nicht mehr Gehörtes, sondern persönlich Erlebtes geschrieben und aufgezeichnet. Und verfasst hat er es für eine Person namens Theophilus. Dieser spricht er mit Verehrter oder Hochgeachteter an, was vermuten lässt, dass dieser zu der oberen römischen Schicht gehört. Er muss gebildet und auch wohlhabend gewesen sein, um ein Buch in Auftrag zu geben. Also Lukas, so nimmt man an, schrieb wohl einen Römer zur Verteidigung des Evangeliums, dass diese Lehre nicht gegen das römische Reich gerichtet ist. Ungewöhnlich bei diesem Buch ist es, dass wir es auf mindestens 2 Ebenen lesen sollen. Auf der einen Ebene finden wir natürlich die Storys der frühen Gemeinden. In gezielter Auswahl. Ich denke nicht, dass Lukas alles aufgeschrieben hat. Aber Lukas möchte, dass wir das Buch immer als ein Buch über Jesus lesen. Ein Buch, in dem er der Hauptakteur ist. Ein Buch, das schildert, was Jesus durch seine Anhänger weiter tat und lehrte, nachdem er in den Himmel zurückgekehrt ist. Denn sein Werk ging weiter. Und zwar mit Hilfe der Kraft des Heiligen Geistes, die sowohl unter einzelnen Jüngern wirkte, aber auch ganze Gemeinde in den Bann zog. So, dass sich diverse Gemeinschaften, Städte, Regionen, Ländern, dass sich das alles auf die ganze Welt auswirkte. Und das Ende der Apostelgeschichte ist eher offen verfasst. Es lädt dazu ein, selbst Teil der Geschichte zu werden, eben selbst das nächste Kapitel mit Jesus in seiner Geschichte mit dieser Welt zu schreiben. Eben Apostelgeschichte, Kapitel 29. Der Inhalt des Lukas-Evangeliums handelt von allem, was Jesus getan und gelehrt hat, als er Mensch hier auf Erden war. Lukas spricht in diesem Zusammenhang oft darüber, was der Herr anfing zu tun. Er fing an zu tun und zu lehren. Er legte das Fundament im Tun und in der Lehre. Es war keine Lehre ohne Dienst und kein Bekenntnis ohne Tat. Jesus war die lebendige Verkörperung seiner Lehre. Bis zu dem Tag im Vers 2, an dem er in den Himmel auffuhr. Der große Beleg seiner wahrhaftigen Auferstehung war es, dass er sich seinen Aposteln als lebendig erwies und immer wieder erschienen ist. Das lesen wir in Vers 3. Es gab unfehlbare Beweise, sowohl dass er lebendig war, also er lief, er sprach mit ihnen, er aß, er trank mit ihnen, als auch, dass er es selbst war und nicht ein anderer. Er zeigte ihnen seine Male in den Händen, in den Füßen, in der Seite. Und er erschien ihnen während 40 Tagen. Also er lebte nicht ständig unter ihnen, sondern immer wieder erschien er ihnen häufig. Die Auferstehung von Jesus ist eine der zwei Grundlagen der Apostelgeschichte. Der springende Punkt bei der Auferstehung ist nämlich, dass es ohne die Auferstehung kein Evangelium gibt. Das hat Jara an Ostersonntag so gut sichtbar gemacht. Ohne Auferstehung hätte das Evangelium seine Kraft und Jesus verloren und Jesus wäre so eine herrliche, aber eher eine traurige Erinnerung an einen großartigen, aber gescheiterten Lehrer oder möchte gern Messias. Die Auferstehung von Jesus, der unter der Last der Bösen in der Welt starb, ist die Grundlage der neuen Welt, Gottes neuem Reich. Und während diesen 40 Tagen spricht Jesus mit seinen Jüngern über das Reich Gottes. Das Reich Gottes meint das Herrschaftsgebiet, in dem Gott als König anerkannt ist. Sein Reich ist nicht ein Stück Land, das ihm gehört, oder eine Region, die eingenommen werden muss. Er hat ein unsichtbares Reich auf dieser Erde. Und es besteht aus allen, die sich zu ihm bekennen und wiedergeboren sind. Diejenigen, die zu seinem Reich gehören, werden teilhaben an der Herrlichkeit Jesu in Ewigkeit und an seiner Seite sein, wenn er am Ende seine Herrschaft über die ganze Welt aufrichtet. Denn sein Reich wird ein ewiges Reich sein. Lukas berichtet nun in Versen 4 und 5 von einer Zusammenkunft von Jesus mit seinen Jüngern. Wir lesen es gemeinsam. Einmal, es war bei einem gemeinsamen Mahlzeit, wies er sie an, Jerusalem vorläufig nicht zu verlassen, sondern die Erfüllung der Zusage abzuwarten, die der Vater ihnen gegeben hat. Ich habe darüber ja bereits mit euch gesprochen, sagte er. Johannes hat mit Wasser getauft, ihr aber werdet mit dem Heiligen Geist getauft werden, und das schon in wenigen Tagen. Also Jesus befahl seinen Jüngern, in Jerusalem zu bleiben, was sicher nicht ganz einfach war. Für sie war das diejenige Stadt, in der sie gehasst, verfolgt und geschlagen wurden. Es war die Stadt, die böse Erinnerung hervorbrachte. Aber in Jerusalem soll die Erfüllung der Verheißung des Vaters stattfinden. Das Kommen des Heiligen Geistes soll in der Stadt geschehen, in der Jesus gekreuzigt worden ist. Die Jünger sollen den Heiligen Geist in der Stadt bekommen, in der sie den Herrn verleugnet haben, wo sie geflohen waren, um ihre eigene Haut zu retten. Sie sollen an dem Ort stark und furchtlos gemacht werden, an dem sie schwach und feige waren. Und das war nicht das erste Mal, dass die Jünger von der Verheißung des Vaters hörten. Während seines gesamten irdischen Dienstes hatte Jesus ihnen von dem Helfer erzählt, der kommen soll. Zwei Beispiele finden wir in Johannes 15 und 16. Im 15, Vers 26 heißt es: Doch ich werde euch den Ratgeber schicken, den Geist der Wahrheit. Er wird vom Vater zu euch kommen und wird mein Zeuge sein. Oder in Johannes 16, Vers 7, ich sage euch aber die Wahrheit, es ist das Beste für euch, dass ich fortgehe. Denn wenn ich nicht gehe, wird der Ratgeber nicht kommen. Wenn ich jedoch fortgehe, wird er kommen, denn ich werde ihn zu euch senden. Und nun bei diesem Treffen in Apostelgeschichte, am Anfang, kommt diese Verheißung wieder. Einige von ihnen konnten mit dir wahrscheinlich alle, wussten, was die Taufe des Johannes war. Selbst wurden sie wahrscheinlich von Johannes getauft. Aber jetzt in wenigen Tagen sollen sie mit dem Heiligen Geist getauft werden. Und diese Taufe würde ihnen die Kraft zum Dienst und für ihre Mission schenken. Und dies ist die zweite Grundlage, die wir laut Lukas verstehen sollen. Es ist die Gegenwart und die Vollmacht des Heiligen Geistes. Jesus, so sagt Lukas, verwies sie zurück an den Anfang von seiner Reich Gottes Arbeit, auf die Zeit, als Johannes der Täufer ganz Israel zu einer Taufe der Umkehr und Erneuerung aufrief. Er sagte, dass es so sein wird wie damals, aber jetzt wird es noch um ein Vielfaches überboten. Anstatt unter Wasser getauft zu werden, werdet ihr im Inneren durch den Heiligen Geist eintauchen. Bei Johannes ging es um die Erneuerung zur Wiederherstellung von Israel, was darauf wartet, dass Gott sein König werden würde, eine Hoffnung, die viele Juden bis heute haben. Aber es geht Gott nicht nur um die Wiederherstellung Israels, sondern um die wiederhergestellte Menschheit. Gott ist dabei, etwas Neues in der ganzen Welt zu tun. Und jedes Kind, jede Frau, jeder Mann, die in Berührung mit dieser mächtigen Bewegung kommen wird, soll wie mit hineingezogen werden, mitgerissen werden. Jesus sagt seinen Nachfolgern, sie sollen warten, bis dies passiert, bevor sie zu tun versuchen. Und das ist ein wichtiger Rat. Bis heute rennen Menschen viel zu oft in der Annahme los, wenn sie auch nur ein wenig über Jesus und sein Gottesreich wissen, können sie einfach losgehen und Dinge auf jegliche Art und Weise tun, die ihnen passt. Man könnte sagen, ja, Hauptsache, man macht etwas. Aber Lukas würde uns raten, für die Gegenwart und die Kraft des Heiligen Geistes zuerst zu beten und unsere Berufung und Energie in dieser Quelle zu finden. N.T. Wright, finde ich recht spannend, hat gesagt, ich habe das Zitat hier, wenn dies, unsere Gemeinde, ein Theaterstück wäre, in dem wir alle berufen sind, verschiedene Rollen einzunehmen, dann ist es ein Stück, in dem die einzige wirkliche Handlung das ist, was passiert, wenn der Geist des Autors selbst die Führung übernimmt. Das muss man ein bisschen auf sich wirken lassen. Ich möchte euch so 3 Minuten Austausch geben. miteinander oder vielleicht auch mit euch selber reflektieren. Fragt einander, ob man austauschen will. Und seid nett zueinander, wenn nicht. Tauscht miteinander aus. Was macht dieses Zitat mit dir? Oder was verstehst du darunter? Und die zweite Frage, wo rennst du lieber los unter dem Motto Hauptsache, man macht etwas? Und die dritte Frage, wie suchst du immer wieder die Gegenwart und die Kraft des Heiligen Geistes? Tausch darüber aus 3 Minuten. Nehmt diese Fragen mit in den Kaffee danach, in den Kleingruppen, an euren Mittagstisch. Wir tauchen ein, Apostelgeschichte 1, 6 bis 8. Diese Ankündigung führte dazu, dass die Apostel, als sie ein weiteres Mal mit Jesus zusammen waren, ihm die Fragen stellten: Herr, ist jetzt die Zeit gekommen, in dem du das israelische Reich wiederherstellst? Jesus gab ihnen zur Antwort: Es steht euch nicht zu, Zeitspanne und Zeitpunkt zu kennen, die der Vater festgelegt hat und über der er allein entscheidet. Aber wenn der Heilige Geist auf euch herabkommt, werdet ihr mit seiner Kraft ausgerüstet werden und das wird euch dazu befähigen, meine Zeugen zu sein, in Jerusalem, in ganz Judäa, in Samarien und überall sonst auf der Erde, selbst in den entferntesten Gegenden der Erde. Sind wir schon da? Jeder Elternteil, das schon einmal mit kleinen Kindern in den Urlaub gefahren ist, kennt diese Frage und den Tonfall, wo so Ungeduld mitspielt. Manchmal ist das Kind so schnell ungeduldig oder gelangweilt, dass die Frage kommt, bevor man überhaupt den Ort verlassen hat, wo man losgefahren ist. Bald ist halt sehr relativ. Die Apostel könnten Jesus sicher, könnte ich mir vorstellen, im gleichen Tonfall ihre Ungeduld zum Ausdruck gebracht haben. Übrigens ist Apostel eines der Wörter, das Lukas regelmäßig benutzt, um die 12 zu beschreiben, die Jesus als besondere Zeugen ausgesucht hatte. Oder die 11, das, nach Judas Tod. Der Grund war, dass es 12 sind, es hat sehr mit der jüdischen Kultur und Geschichte zu tun. Es gab 12 Stämme Israels und Jesus gab mit seiner Wahl von 12 engen Nachfolgern, die er um sich haben wollte, zu verstehen, dass Gott ihn berufen hatte, das Volk Israel zu erneuern und wiederherzustellen. Und so ist verständlich, weshalb Judas am Ende des ersten Kapitels durch Matthias ersetzt wurde. Und insofern überrascht es nicht, dass sie erpirscht waren, diese Frage zu stellen. Sind wir jetzt da? Geschieht das jetzt? Ist jetzt der Zeitpunkt? Passiert es? Denn sie müssen ziemlich verwirrt gewesen sein, wie diese letzten Wochen so abliefen. Das war irgendwie nicht so nach ihrer Strategie, wie sie sich das vorgestellt hatten. So wie es sie betraf, stellt sich die Lage wie folgt dar. Als Jesus sie berufen und während der vorherigen 3 Jahre gelehrt hatte, waren sie einer Art jüdischen Erneuerungsbewegung beigetreten. Sie glaubten, dass Gott Jesus dazu bestimmt hat, der wahre König von Israel zu sein, obwohl die meisten ihrer Zeitgenossen ihn immer noch, gelinde gesagt, suspekt hielten. Sie hatten Jesus eher wie so König David im Alten Testament gesehen. Der zusammengewürfelte Haufen von Nachfolgern hatte sich ausgemalt, dass der König in diesem Sinn irgendwie sein würde. Jesus mit seiner außergewöhnlichen Heilungskraft und seiner visionären Lehre würde in Jerusalem herrschen und er würde Gottes Volk Israel wiederherstellen. Das war ihre Hoffnung. Und darum lautete die Frage: Sind wir bald da? Sie hatten nicht erwartet, dass Jesus einen gewaltsamen Tod sterben würde. Sein Tod ließ es so aussehen, als würden sie falsch liegen. Er war nicht der Messias. Sie waren nicht dabei, Israel wieder zu erneuern und die Welt von ihrer Bosheit zu befreien. Sie wäre eher umgekehrt. Die Bösen und Mächtigen unterdrückten weiterhin die Armen und die Notleidenden, alles wie immer. Und dann ist er doch von den Toten auferstanden und wieder hat er die eigenen Erwartungen und durcheinander gebracht. Bedeutet das jetzt, dass unser Traum in Erfüllung geht und die Wiederherstellung des Königreichs in Israel wieder Fahrt aufgenommen hat? Sind wir schon da? Kommt das jetzt? Jesus sagt nicht, dass sie in die falsche Richtung unterwegs waren. Aber er warnte sie, dass ihnen kein Zeitplan geben wird. Bezogen auf die Kinder im Auto erzählte er ihnen, dass sie einfach keine Ahnung davon haben, wo auf dem Kalender von Gottes Absichten sie sich befinden. Aber was er dann sagt, deutet etwas anderes. Ihr werdet Kraft empfangen. Dann werdet ihr meine Zeugen sein. In Jerusalem, in ganz Judäa, in Samarien und überall sonst auf der Welt, selbst in den entferntesten Gegenden der Erde. Meine Zeugen. Was bedeutet das, meine Zeugen? In der Auferstehung und auch in der Himmelfahrt, die dann als nächstes geschehen wird, wird Jesus tatsächlich als Israels Messias und als König der ganzen Welt auf den Thron erhoben. Ich habe ein neues Wort in der Vorbereitung gelernt, das heißt intronisiert, auf den Thron heben. Er ist derjenige, von dessen Name sich jedes Knie beugen soll. So wie es Paulus in Philipper 2, Vers 10 sagt. Wenn jemand in der Welt des ersten Jahrhunderts als König intronisiert wurde, trat diese neue Autorität durch Herolde in Kraft. Sie zogen durch das Gebiet und verkündeten, wir haben einen König. Und Jesus sagt ihnen nun, genau das müsst ihr jetzt tun. Ihr fragt nach dem Reich Gottes. Ihr fragt, wann es kommen wird, wann Israel zur obersten Nation erhoben wird. Nun, in gewisser Weise ist es schon passiert, da ich schon mit meinem Tod auf Verstehung als Israels Stellvertreter erhört wurde. Und in einer anderen Zeit wird es noch auf der Erde sichtbar geschehen, wo dann die Gottesherrschaft über das ganze, die ganze Erde gespannt wird. Aber jetzt leben wir noch in diesen zwei Punkten. Jesus wurde schon auf den Thron gesetzt, aber nicht auf der Erde sichtbar. Und hier sagte er dann, ihr werdet meine Zeugen sein. In Jerusalem, ganz Judäa, Samarien bis ans Äußerste der Welt. Die Apostel sollen nun als Herolde ausziehen. Und sie sollen verkündigen, Jesus ist der König. In Versen 7 und 8 finden wir so einen feinen Unterschied zwischen den Wörtern Autorität, was in Vers 7 so als Vollmacht oder er allein entscheidet übersetzt wird, und in Vers 8 mit der Kraft. Gott hat alle Autorität, alle Vollmacht, alles kommt von ihm. Wir haben diese endgültige Autorität nicht. Kein Mensch, in welcher Aufgabe, Rolle auch immer, hat das jemals. Es kommt alles von Gott. Aber Gottes Volk wurde Kraft versprochen. Das hier verwendete Wort heißt Dynamis, das dann zu Dynamit abgeleitet wurde. Das ist uns versprochen, diese dynamische Kraft. Wenn wir seine Zeugen sein sollen, um Wege zu finden, auf denen wir der Welt ankündigen können, dass er schon der rechtmäßige König und Herr ist, dann brauchen wir diese Kraft, die uns versprochen wurde. Genau wie die ersten Nachfolger Jesus sie brauchten. Wir halten diese Sache fest. Sie werden uns helfen, wenn wir den Rest der Predigtserie gehen. Aber auch wenn ihr anhand dieses grünen Leseplanes, wo mich erstellt hat, durch die Apostelgeschichte geht. Jesus gibt den Aposteln eine Aufgabe, bevor er in den Himmel erhoben wurde. Zuerst Jerusalem, dann Judäa, das ist die umliegende Landschaft, dann Samarien, das sind so die verhassten Halbfremden nebenan, und dann bis ans Ende der Erde. Man könnte so meinen, als würde Lukas sagen, jetzt lehn dich mal zurück. Das ist die Reiseroute, die wir nehmen werden. Und dann kommt die Kraft. Apostelgeschichte 2, 1 bis 4. Schließlich kam das Pfingstfest. Auch an diesem Tag waren sie alle wieder am selben Ort versammelt. Plötzlich setzte vom Himmel her ein Rauschen ein, wie von einem gewaltigen Sturm. Das ganze Haus, in dem sie sich befanden, war von diesem Brausen erfüllt. Gleichzeitig sahen sie so etwas wie Flammenzungen, die sich verteilten und sich auf jeden einzelnen von ihnen niederließen. Alle wurden mit dem Heiligen Geist erfüllt und sie begannen in fremden Sprachen zu reden. Jeder sprach so, wie der Geist es ihm eingab. Das ist dann Pfingst, an diesem Pfingsterlebnis geschehen. Kennt ihr das, wenn dass man etwas bezeichnet, muss man überlegen, wie ich das formulieren soll. Manchmal wird doch ein Name, der von einer bestimmten Marke ist, wird so der Begriff für all diese Dinger. Also zum Beispiel, ich habe Larissa gefragt, sie hat gesagt Kleenex. Sie sagt zu jedem, man sagt nicht, könntest du mir bitte das nasse Tüchli geben? Und man sagt, gib mir das Kleenex. Und das ist wie so ein Begriff statt für so vieles andere. Und so geht es auch ein bisschen mit dem Wörtchen Pfingsten, wenn wir das lesen. Da haben wir alle, da kommt alles ein bisschen zusammen. Falls Pfingsten für die meisten Leute heutzutage überhaupt noch eine Bedeutung hat, verbindet das man wahrscheinlich mit dieser Pfingstbewegung, mit diesen Pfingstlern. Und diese Bewegung kennzeichnet einige irgendwie so ungezähmte Formen von christlich-religiösen Erfahrungen und Praxisen mit viel Lärm. Und wo man beim Beten die Hände erhebt und wo das Reden in neuen Sprachen eine große Rolle spielt. Und viele Kirchen, viele Christen sehen dann nur diese Pfingstler und nehmen nur das. Und wir vergessen oft, dass alle Christen, eben nicht nur die Pfingstler selber, den Ursprung der Gemeinde, der ersten Pfingste zu verdanken haben. Es ist bedeutend für alle von uns. Für einen Juden im ersten Jahrhundert war Pfingsten der 50. Tag nach Passafest. Es war ein Erntefest, der Tag, an dem die Bauern die ersten Weizengarben der Ernte einbrachten und sie Gott opferten. Und das geschah zum Teil als Zeichen der Dankbarkeit und zum Teil als ein Gebet, das für den Rest der Ernte, dass die sicher eingebracht werden kann. Aber weder Passa noch Pfingsten waren für die Juden einfach nur landwirtschaftliche Feiertage. Diese Festtage riefen die großen Storys wach, die alten Erinnerungen, die Storys vom Auszug aus Ägypten, als Gott sein Versprechen an Abraham erfüllte, indem er sein Volk rettete. Passa war die Zeit, als die Lämmer geopfert wurden und die Israeliten vom Racheengel verschont blieben. In dieser besagten Nacht brachen dann die Israeliten aus Ägypten auf und marschierten durch das Rote Meer in die Wüste Sinai. Und 50 Tage nach diesem Passafest kamen sie beim Berg Sinai an, wo Mose die 10 Gebote erhielt. Mit anderen Worten, Pfingsten, der 50. Tag, handelt nicht nur von den ersten Früchten, von den Garben, die sagen, dass die große Ernte begonnen hat. Es geht darum, dass Gott seinem erlösten Volk einen Weg zum Leben vorgibt, durch den sie nun Gottes Vorhaben ausführen sollen oder müssen. Und all das und noch mehr steht im Hintergrund von dem, was diesem Pfingsterlebnis geschrieben wurde. Lukas konnte davon ausgehen, dass die Leute über die Erstlingsfrüchte Bescheid wussten. Nach den Erstlingsfrüchten, die gar gebracht werden, kommt die große Ernte noch. Im Alten Testament ging Mose auf den Berg Sinai hoch und kam mit den Gesetzestafeln zurück. Hier ist Jesus bei der Himmelfahrt in den Himmel gegangen und kommt nun wieder herunter, nicht mit einem geschriebenen Gesetz, das in Steintafeln geritzt ist, sondern mit der dynamischen Energie eines Gesetzes, das dazu bestimmt ist, auf menschliche Herzen geschrieben zu werden. Damit ist Pfingsten nicht einfach so das Pfingstlerfest, das Pfimifest, sondern es ist ein Wort, das eine große Bedeutung hat. Natürlich dürfen wir am ersten Pfingsttag und diese Erfahrung von Gottes Geist nicht auf so theologische Formeln und interessante alttestamentliche Echos reduzieren. Es ist nicht gänzlich unwichtig, diese Parallelen, darf aber nicht auf das eingeschränkt werden. Denn wenn es um Pfingsten geht, ist es bei weitem wichtiger, dass wir uns selbst in diesen Wind des Heiligen Geistes stellen, der dann durch unser Leben, durch unser Herz, durch unsere Vorstellungskraft, durch unsere sprachlichen Fähigkeiten wehen soll. Damit wir von einem vielleicht manchmal schlappen und vielleicht auch leblosen Gläubigen in jemand verwandelt werden dürfen, dessen Herz von der Liebe Gottes entflammt ist. Viele Christen in vielen Traditionen haben die Bilder von Feuer und Wind gebraucht, wie auch Lukas selbst im Pfingsterlebnis, um zu beschreiben, wie es manchmal zugeht, wenn der Geist Gottes kommt, um neue Dinge im Leben von Einzelpersonen oder Gemeinschaften und Gemeinden zu bewirken. Durch den Geist kam etwas von der schöpferischen Kraft Gottes selbst auf die Erde, um dort ihr Werk zu verrichten. Das Ziel besteht nicht darin, Menschen in diese gewisse diese Spiritualität über alles hochzuheben, das die irdischen Dinge bedeutungslos macht. Der Punkt besteht darin, die Erde mit der Kraft des Himmels zu verwandeln und zu verändern. Und er beginnt mit den Körpern, den Köpfen, den Herzen, den Leben von den Nachfolgern von Jesus. In uns gießt Gott seinen Geist aus. In alle unsere Lebensbereiche kommt mit der Gottes Gegenwart die pure Energie des Himmels. Ich finde das eine krasse Vorstellung. Der Wind und das Feuer sind wilde, unzähmbare Kräfte. Diese Erfahrung, wie der Wind mit großem Getöse durch das Haus brauste und das Feuer sich auf jede einzelne Person niederlegte, muss irgendwie erschreckend gewesen sein, aber irgendwie auch erhebend. Natürlich gibt es zum späteren Zeitpunkt der Apostelgeschichte und auch heute noch im Leben der Kirche diese Erfahrungen, wo der Geist sanft und im Verborgenen arbeitet. Wenn er das Leben und die Situation von Menschen ohne irgendeinen Lärm und Wirbel ganz ruhig verändert. Wir müssen uns davor hüten, die eine oder die andere Art, wie der Geist Gottes wirkt, als Norm betrachten. Gerade wenn wir dieses Pfingstfest vor Augen haben. Lukas hatte eindeutig die Absicht, etwas Neues zu beschreiben. Etwas, das eine großartige Bewegung hervorbringt, so wie eine Schiffsflotte, die so mit starkem Wind ins offene Meer hinausgeblasen wird. So soll dieses Erlebnis verstanden werden. Er möchte erklären, wie es geschah, dass eine kleine Gruppe von verängstigten, verwirrten, weitgehendsten, ungebildeten Männern und Frauen so schnell, und es geschah ziemlich schnell, eine Kraft in der gesamten bekannten Welt wurde, mit der man rechnen musste. Manchmal fühlen sich Menschen schuldig, wenn sie daran denken, dass sie nicht so eine wundervolle Erfahrung gemacht haben, wie die Apostel an ersten Pfingsten oder vielleicht andere Christen um dich herum. Oder vielleicht sind wir manchmal auch neidisch, dass diese Dinge nicht mit uns geschehen. Dazu möchte ich zwei Dinge zum Abschluss sagen. Gott bewegt sich geheimnisvoll unter seinem Volk und behandelt jeden auf seine Art und Weise. Einige werden bedeutsame Erfahrungen zuteil und sie werden die Kraft Gottes merklich spüren und andere werden es auf eine ruhige und auf eine geduldige Weise erleben, wie der Geist Gottes wirkt im Herzen. Das zweite ist, aus Jesus' eigenen Worten in Lukas 11, Vers 13 geht klar hervor, dass Gott sich danach sehnt, Menschen den Heiligen Geist zu geben. Wir müssen nur darum bitten, sagt er dort. Aber niemand kann abschätzen, was der Geist tun wird, wenn er kommt. Sei bereit für Wind und Feuer, für einen ziemlich drastischen Frühjahrsputz in den staubigen und kalten Räumen deines Lebens. Aber wir sollen nicht anzweifeln, dass Gott all denen seinen Geist geben wird, die ihn suchen, und das in einer Form und einer Richtung, die jeden Einzelnen in dem Moment braucht. Alles, was es braucht, ist Gehorsam und Glaube. Ich möchte zum Schluss nochmals zwei Fragen geben, wo ihr austauschen könnt darüber. Und andererseits möchte ich euch ermutigen, dass wenn ihr merkt, ihr wünscht euch diese Kraft auch wieder neu, fragt einen Nachbarn, dass er für dich betet. Und am Schluss werde ich noch beten. Hier sind die Fragen. Sehnt ihr euch nach einem Pfingsterlebnis in eurem Leben? Oder wann war das letzte Pfingsterlebnis in eurem Leben? Und was hindert euch daran, in den Wind des Heiligen Geistes zu stehen? Austauschen los. Gut, ich wünsche mir für uns alle, dass wenn wir von unserem letzten Pfingsterlebnis nicht von 1998 sprechen, sondern dass wir uns immer wieder danach sehnen, vom Geist des Herrn erfüllt zu werden, diese Kraft in unserem eigenen Leben zu erfahren und immer wieder von ihr erfüllt zu werden. Und es gibt die Möglichkeit, dass wir füreinander für das beten. Es gibt aber auch, wenn ihr merkt, ihr möchtet mehr, dann gibt es die Möglichkeit auch in das Ministry-Team zu kommen, um für dich beten zu lassen. Und ich möchte auch zum Schluss dieser Predigt beten, dass wir als Gemeinde das immer wieder erleben dürfen. Vater, ich danke dir, dass du nicht einfach von dieser Welt gegangen bist mit einem Auftrag, mit einem herausfordernden Auftrag, sondern dass du gesagt hast, warte noch, bis die Kraft kommt, die ich dir will geben, wo dich fähig wird machen, meinen Auftrag zu erfüllen. Wo dich fähig wird machen, in dieser Mission dürfen zu laufen, Herold zu sein, Zeuge zu sein, bis ans Ende der Welt. Und Vater, ich wünsche mir, dass wir es immer wieder dürfen erleben, wie du deinen Geist ausgüssest über uns. Als Gemeinde, als Kleingruppen, als Dienste, aber auch als Einzelpersonen. Dass wir uns immer wieder dürfen in den Wind stellen von dir und dürfen sagen, ich mache meine Räume von meinem Leben auf. Heiliger Geist, komm, fang durch. Vater, schenk immer wieder die Momente und schenk uns auch eine Sehnsucht danach, von deiner Kraft erfüllt zu werden. Dass wir es nicht vergessen, dass wir es brauchen in unserem Leben. Dass wir nicht das Gefühl haben, wir können es, sondern dass wir warten dürfen, auch in gewissen Momenten, und uns ausstrecken dürfen nach dir. Amen. Amen.